ist es wirklich wichtig, uns nach außen als die Ärztin oder der Arzt zu definieren. Weil dieses Berufsbild Arzt für Anästhesie oder Anästhesiologie ist wirklich in der Öffentlichkeit leider immer noch nicht angekommen.
Heinz Talk, der Podcast mit spannenden Themen und Gesprächspartnern aus der Welt von Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin. Präsentiert von der Klinik für Anästhesiologie des Universitätsklinikums Heidelberg. Mein Name ist Christopher Neuhaus, schön, dass Sie dabei sind. Eine neue Folge Heinz Talk, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. In Deutschland arbeiten laut Bundesärztekammer heute rund 26.000 Anästhesistinnen und Anästhesisten in Krankenhäusern, medizinischen Versorgungszentren, Praxen und anderen Bereichen. Insgesamt werden fast 17 Millionen operative Eingriffe jährlich in Deutschland durchgeführt, von denen die meisten unter anästhesiologischer Begleitung stattfinden. Das entspricht über 46.000 Operationen pro Tag. Doch unabhängig davon, ob wir über ambulante Anästhesie oder klinische Versorgung sprechen, gibt es zwei Institutionen, denen man immer wieder und an ganz vielen Stellen begegnet. BDA und DGAI. BDA steht dabei für den Berufsverband Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten und DGAI für die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Über die Ziele, Aufgaben und Angebote von BDA und DGAI, aber auch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede soll es heute gehen und warum man wahrscheinlich ein Anästhesist in beiden Mitglied sein sollte. Dafür begrüße ich ganz herzlich meine beiden Gäste heute, Frau Prof. Dr. Gritje Beck, Direktorin der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin am Universitätsklinikum Mannheim und gerade ganz frisch seit 28.04. neu gewählte Präsidentin des BDA. Und Herrn Prof. Dr. Benedikt Pannen, den Direktor der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsklinik Düsseldorf und Präsident der DGAI. Ganz herzlich willkommen. Herr Pannen, wir legen direkt los. Die DGAI wurde 1953 gegründet, also sind ja jetzt 70 Jahre, als medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft. Ganz grob zusammengefasst, was macht denn eine Fachgesellschaft?
Ja, vielen Dank, Herr Neuhaus, dass wir hier eine Gelegenheit haben, uns darüber auszutauschen. Die Kernaufgabe ist, die wissenschaftlichen Grundlagen für die Weiterentwicklung des Fachgebietes so nutzbar zu machen, dass es auch übersetzt werden kann in eine klinische Praxis. Und das geschieht über unterschiedliche, ich sag mal, Tools. Aber ein ganz wesentliches Element ist, dass eine wissenschaftliche Fachgesellschaft Leitlinien und Empfehlungen auf dieser wissenschaftlichen Grundlage entwickelt, um dann jeder einzelnen Ärztin, jedem Arzt in diesem Fachgebiet eine Art Rahmen, Leitplanken zu geben für das tägliche Handeln. Und diese Übersetzung aus der Evidenz in eine Handlungsempfehlung oder Leitlinie ist eine ganz wesentliche Kernaufgabe. Und daraus ergibt sich dann sehr viel anderes, was sich sekundär ableiten lässt. Dazu gehört dann eben auch, gemeinsam mit den verantwortlichen Institutionen, Bundesärztekammer, Landesärztekammer, die Rahmenbedingungen der Weiterbildung abzustecken, also die Inhalte festzulegen, die erforderlich sind, damit man in dieser Art und Weise dann auch später als Fachärztin, als Facharzt tätig werden kann. Und ein drittes riesiges Feld, was sich aber mittelbar auch daraus ableiten lässt, ist Angebote zu machen, wie unsere Mitglieder sich auch in einer Art und Weise qualifizieren können, dass sie diesen Aufgaben dann auch an unterschiedlichen Punkten ihrer Weiterbildung und dann auch weiteren Qualifizierungen möglichst gut gerecht werden können. Und daraus ergibt sich auch nochmal ein ganzer Strauß an Aktivitäten. Das betrifft sowohl Kongresse, aber natürlich auch alle anderen Formen der Fortbildung und Qualifizierung. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das wesentliche Element, auch ein wesentliches Argument, um darüber nachzudenken, ob man Mitglied dieser Fachgesellschaft wird, dass alle Mitglieder daran mitwirken können, an diesen wesentlichen Aufgaben. In welcher Form auch immer, da können wir uns nachher vielleicht noch ein bisschen detaillierter drüber austauschen. Aber das ist für mich eigentlich das wesentliche Element und auch für mich persönlich der Anreiz immer gewesen, das ist ganz aktuell auch noch, dass dadurch die Möglichkeit gegeben ist, selber mitzugestalten, wie sich unser Fach entwickelt.
Das ist tatsächlich eine ganze Menge und das werden wir jetzt auch so ein bisschen auseinandernehmen. Frau Beck, der BDA ist ein bisschen jünger als die DGAI. Das Gründungsjahr war 1961. Ähnliche Frage an Sie. Was macht denn ein Berufsverband?
Ja, auch erstmal von mir. Vielen Dank für die Einladung. Und was macht ein Berufsverband? Der Berufsverband ist Interessensvertretung für Anästhesistinnen, für Anästhesisten in Kliniken und in Praxen. Und er zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass er beraten kann, dass er begleiten kann, dass er die Kollegen mitnimmt, dass sie wirklich in ihrem Arbeitsfeld problemlos nach neuesten Standards arbeiten können. Und dazu zählt einfach, dass wir unser Fachgebiet innerhalb der Ärzteschaft, Ärztekammern und kassenärztlichen Vereinigungen vertreten und dass wir auch politisch wirksam gehört werden, dass wir in Foren auftreten, um unser Fachgebiet und das Standing unseres Fachgebietes nach außen zu tragen und auch teilweise zu verteidigen. Das andere ist, dass wir natürlich informieren müssen. Der BDA muss über berufsständische Fragen seine Mitglieder informieren. Er möchte auch informieren, um jeden sowohl in der Praxis als auch in der Klinik mitzunehmen, um Ärzte in Weiterbildung, aber auch Fachärzte mitzunehmen. Natürlich geht es darum, auch zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, da kommen wir schon an der ersten Stelle gemeinsam zum den Aussagen von Professor Pannen, dass wir einfach gemeinsam den Schulterschluss suchen mit unserer wissenschaftlichen Fachgesellschaft, um dort Standards gemeinsam zu erarbeiten, dass unsere Kollegen auf hohem Level ihre Anästhesie machen können, ihre Intensivmedizin machen können, ihre Schmerztherapie machen können. Also alle Säulen begleiten gemeinsam im Schulterschluss mit der DGAI. Und das ist eben ein Thema, was Fort- und Weiterbildung dann am Ende irgendwo auch zusammenbringt und was uns dann den Schulterschluss suchen lässt. Wichtig ist, dass wir das Aufgabengebiet unserer Anästhesisten nach außen sichern. Also was ist politisch unsere Aufgabe gegenüber den Krankenhausträgern, gegenüber den Praxen? Wo hört die Aufgabe auf? Wo geht die Aufgabe weiter? Und dass wir dort beraten, dass wir letztendlich eine ganz große Sparte haben, sowohl berufspolitisch als auch vertragsrechtlich, unsere Mitglieder zu beraten in Rechtsfragen, in Gebührenfragen, in Präsentationsfragen. Das ist der Berufsverband, wirklich die Interessen, egal in welcher Form, unserer Mitglieder zu vertreten.
Sie haben es gerade schon gesagt, den Schulterschluss zwischen dem BDA und der DGAI. Also als ich angefangen habe vor 15 Jahren in der Anästhesie, da wurde immer so landläufig gesagt, als Niedergelassener muss man in den BDA und als Klinikarzt muss man in die DGAI. Aber da machen wir es uns dann ja wahrscheinlich ein bisschen zu einfach, oder?
Ja, da machen wir es uns zu einfach. Das ist gerade das Gute an der Fachgesellschaft und am Berufsverband, dass wir wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeiten, dass Dinge ineinander greifen. Trotz alledem, wie wir gerade beide schon gesagt haben, haben wir Schwerpunkte. Und beide Schwerpunkte sind für unsere Arbeit wichtig. Wir müssen schauen, dass unsere Mitglieder, dass unsere Anästhesistinnen und Anästhesisten sicher und auf höchstem Stand arbeiten. Und dieses sicher und auf höchstem Stand arbeiten, das ist etwas, was wir nur gemeinsam tun können. Und das gilt für Klinik und Praxis. Wir haben Standards in den Kliniken, wir haben Standards in den Praxen und jetzt auch politisch mit der neuen Ambulantisierung. Es wird immer mehr ineinander greifen. Was ist Praxis, was ist Klinik? Und Interessen haben Anästhesistinnen und Anästhesisten sowohl in der Praxis als auch in der Klinik. Natürlich muss man für jede Berufsgruppe die besonderen Fragen berücksichtigen. Das ist wirklich ein Thema, was wir auch ganz vorne rangeschrieben haben. Es ist natürlich so, dass sich ein niedergelassener Kollege eher in Gebührenfragen, in Abrechnungsfragen, in Praxisbetreibungsfragen wieder sieht. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen beides abbilden und wir wollen beides abbilden. Und wir sehen das ja auch an unseren Mitgliedern, die wir gewinnen, sowohl aus der Praxis als auch aus der Klinik.
BDA und DGAI sind ja teilweise sehr miteinander verwoben, wenn man so ein bisschen recherchiert. Ich meine, es gibt die A&I als gemeinsames Publikationsorgan, es gibt CIS-INS, das Zwischenfallmeldesystem, gemeinsame Hygienekommission, das Forum Nachhaltigkeit fällt mir jetzt spontan ein und natürlich auch eine gemeinsame Geschäftsstelle, nicht zuletzt. Und trotzdem sind es ja getrennte Mitgliedschaften. Jede Institution hat eigene Projekte, die sie verfolgen und natürlich auch so ein bisschen eigene Themengebiete. Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, Frau Professor Beck, die Gemeinsamkeiten oder Überschneidungen liegen sehr stark im Bereich von Leitlinienerstellung, Standards zu finden, Standards zu formulieren. Wie kann man BDA und DGAI dann voneinander noch abgrenzen?
Also das kann ich vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Wenn wir das uns an einem Beispiel anschauen, dann ist es klar, primär die Aufgabe der DGAI, zum Beispiel eine Leitlinie zur Beatmung beim ARDS zu entwickeln. Und es ist dann eher die Kernkompetenz des BDA, die Übersetzung in das berufliche Alltagsgeschehen zu erleichtern, indem dargelegt wird, welche Personalausstattung braucht es, um auf einer Intensivstation tatsächlich solche Patienten adäquat zu versorgen? Welche arbeitsrechtlichen Aspekte sind damit verknüpft, wenn es um die Art der Aufgabenaufteilung des Personals auf dieser Station gehen könnte? Also es sind schon durchaus unterschiedliche Aufgaben, die aber letztlich im Ergebnis dann hoffentlich zu einer möglichst qualitativ hochwertigen und sicheren Patientenversorgung führen. Und da haben wir tatsächlich dann auch eine, ich würde sagen, gemeinsame Endstrecke. Weil das sind beides Voraussetzungen, die zusammenkommen müssen, um idealerweise dann zu einer guten und hochwertigen Patientenversorgung zu führen. Vielleicht kann man das an so einem konkreten Beispiel noch besser nachvollziehen, warum das durchaus unterschiedliche Kernaufgaben sind, die aber trotzdem in ihrem Zusammenwirken dann das erwünschte Ergebnis einer sicheren Patientenversorgung gewährleisten.
Also ich denke, wir erleben das auch, indem wir unsere Sitzungen, unsere Präsidiensitzungen immer gemeinsam begleiten mit einem Teil der Schwesterfachgesellschaft oder des Schwesterverbandes. Und sobald es Themen gibt, die, wie Herr Pann jetzt sagte, schon Umsetzung von Leitlinien oder auch Zertifizierungen oder indem wir einfach Behandlungspfade kreieren, die wir dann gemeinsam umsetzen wollen, dann haben wir eine Stimme, jeder bei der anderen Schwester, wenn man es so sagen will. Und ich denke, das ist wirklich eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit, die aber beide Foki im Auge hat. Das eine der Patient, also die sichere Anästhesie am Patienten und das andere aber auch das sichere Arbeiten des Anästhesisten. Und das ist auch etwas, was wir auch in unsere neue Periode, für mich jetzt auch als neue Periode BDA-Präsidentin, diese Sichtweise auf den Anästhesisten nochmal zu fokussieren, aber auf der anderen Seite unsere Patienten und deren hochklassige, exzellente Versorgung nicht aus den Augen zu lassen. Und da finden Sie automatisch Gemeinsamkeiten, da finden Sie aber auch automatisch die Präsenz jeder einzelnen Gesellschaft hier wieder.
Herr Professor Pannen, die DGAI ist für eine Ausrichtung einer Vielzahl von Kongressen verantwortlich. Also unter anderem der Deutsche Anästhesiekongress, der Hauptstadtkongress HAI, die wissenschaftlichen Arbeitstage, verschiedenste Regionaltagungen. Kann man diesen Fokus auf diese Wissenschaft und diese Fort- und Weiterbildung auch als ein Steckenpferd dann bezeichnen von der DGAI?
Wenn Sie so wollen, ja, dann können Sie das so nennen. Aber ja, selbstverständlich, ich habe das ja eingangs versucht anzudeuten, ist es auch eine wesentliche Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, Angebote zu machen, attraktive Angebote zu machen, wie unsere Mitglieder tatsächlich auch sich so qualifizieren können, dass sie das, was an Wissen vorhanden ist, auch effizient in ihrem Alltag, in der Patientenversorgung auch umsetzen können. Und ja, wir sind gerade dabei, das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, das hier auch nochmal anzusprechen. Wir sind gerade dabei, dieses Angebot weiterzuentwickeln. Wir werden im Jahr 2024 einen neuen Jahreskongress der DGAI ausrichten, wo wir alle Präsenz-Fortbildungsaktivitäten dann in einem Kongress, an einem Ort, im Herbst in Kassel bündeln werden. Und das, was vorher an zwei Orten zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf DAC und HAI stattfand, wird dann in einem großen Kongress an einem Ort im Jahreskongress der DGAI ab 2024 stattfinden und konzentriert und gebündelt sein. Und wir werden das ergänzen durch ein weiteres digitales Fortbildungsangebot, das im Frühjahr stattfinden wird, das DGAI Tutorial. Und das richtet sich an eine Zielgruppe, die wir ehrlicherweise bisher mit unseren Fortbildungsangeboten nur sehr unzureichend als DGAI erreicht haben, nämlich die in Weiterbildung befindlich. Und das wird ein Curriculum sein, das alle Inhalte, die für die Weiterbildung zum Facharzt erforderlich sind, in einem zweijährigen Turnus abbildet. Sodass, wenn man beide Elemente wahrnimmt, dass man im Grunde dann das komplette Weiterbildungsangebot in zwei solcher Veranstaltungen, DGAI Tutorial, im Livestream und dann auch on demand, offline verfügbar haben wird. Insofern tut sich da gerade Grundsätzliches an der Stelle, an unserem Angebot.
Wenn wir dann einen Riesenkongress haben, können wir vielleicht auch mal sagen, wir müssen einfach die Säle zumachen, weil die Anästhesisten alle mal auf Fortbildung sind, so wie das sonst die Chirurgen immer tun.
Ja.
Frau Professor Beck, jetzt ist es ja so, der BDA engagiert sich ja auch sehr auf dem Gebiet der Fortbildung. Da finden sich im Portfolio Themen wie Antibiotic Stewardship, verschiedenste Zusatzqualifikationen, Hygienebeauftragter, Arzt, Management-Themen aus dem OP, aus der Intensivstation und als eine ganz große Säule auch das Medizinrecht. Könnte man jetzt so ein bisschen sagen, der Schwerpunkt der DGAI ist mehr so das Medizinische und der BDA bietet dann Chancen, sich weiterzubilden bei anderen Themen, die auch noch zu unserem Berufsbild dazugehören?
Wenn Sie so wollen, könnte man das sagen, ja. Also es geht wirklich darum, ein umfangreiches Fortbildungsangebot zu erstellen, um ein kompaktes Profil eines Anästhesisten am Ende zu gewährleisten. Ja, das geht über, Sie haben es schon erwähnt, Antibiotic Stewardship, das geht über Hygienebeauftragten Arzt, aber das geht auch weiter über Gebührenseminare, Rechtsseminare, das geht weiter über Kongresse, die allein der BDA ausrichtet, die BDA gesteuert sind und dann eben auch entsprechende Themen behandeln, die das Berufsbild des Anästhesisten bedeuten. Es ist sicherlich Fort- und Weiterbildung etwas, was auch ineinander verzahnt ist, aber es ist wirklich so, der BDA bietet umfangreiche Fortbildungen an, um mein Verständnis für das Berufsbild des Anästhesisten noch weiter zu komplettieren, Rechtsfragen zu beantworten, Unsicherheiten auszuschließen, aber auch natürlich sich persönlich weiter zu qualifizieren. Und da sind wir sicherlich ein Berufsverband, der das wirklich enorm weiter unterstützen und fördern möchte für alle Säulen. Also jetzt nicht nur, dass ich mich gebührenmäßig also für die Gebühren weiterentwickeln werde, sondern eben auch AINSP, also auch für diese fachliche Fortbildung und Abrundung des Berufsbildes bietet der BDA Fortbildungsveranstaltungen an und die sind dann in der Regel auch subventioniert für die Mitglieder, dass man das dann auch für reduzierte Gebühren daran teilnehmen kann.
Lassen Sie uns ein bisschen über Projekte und Kampagnen sprechen. Der BDA und DGAI verfolgen ja teilweise einzeln, aber sehr oft gemeinsam eine Vielzahl an verschiedenen Projekten, zum Beispiel CIRS-INS, Orphan Anesthesia, NetRA habe ich gefunden zur Qualitätssicherung in der Regionalanästhesie. Es gibt Informationsportale, Anästhesisten im Netz, es gibt jetzt EGENA als neue elektronische Gedächtnis- und Entscheidungshilfe für Notfälle in der Anästhesie. Jetzt mache ich was ganz Unfaires und schicke Sie gegeneinander in den Ring. Herr Professor Pannen, wenn ich mich für eins dieser Projekte interessiere, welchen Weg muss ich jetzt gehen? Gehe ich zum BDA, gehe ich zur DGAI oder anders gefragt, welcher Schwerpunkt ergibt sich da beim Engagement in der DGAI?
Da gehe ich in den Ring und strecke die Hand aus und dann rennen wir zusammen. In der Tat, unsere Projekte sind ja Schnittmengen aus den Interessen sowohl der DGAI als auch des BDAs. Und da ergeben sich auch gemeinsame Aufgaben daraus, nämlich ganz wesentlich steht da im Fokus, die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern. Und dort, wo wir Handlungsbedarf sehen, wo wir Schwerpunkte setzen möchten, tun wir das gemeinsam. Und aus meiner Sicht ist selbstverständlich die Mitarbeit in diesen Projekten und vor allen Dingen dann auch die Umsetzung der Maßnahmen aus diesen Projekten, wie zum Beispiel die Zertifizierung der Qualität der Versorgung, die dann in der Regel Struktur, zum Teil auch Prozessqualität mit erfasst, ein Anliegen, das wir miteinander gemeinsam verfolgen. Und da lasse ich mich nicht in eine Konkurrenz an der Stelle drängen, auch wenn Sie es versuchen.
Frau Professor Beck, gibt es was nur der BDA kann?
Sicherlich, was er kann, das ist eine Frage, aber wofür er sich einsetzt. Und da würde ich schon sagen, kommt eher die Anästhesistin, der Anästhesist in unseren Fokus. Und dafür müssen wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren doch noch als Berufsverband deutlich mehr tun. Wir haben das jetzt getan, indem wir uns ganz klar und nahbar geoutet haben, dass wir mit unseren Kommissionen und mit unseren Landesverbänden da ganz aktiv zusammenarbeiten werden und müssen, um unsere Anästhesisten zu stärken in den Kliniken, in den Praxen, auch ihre Kompetenz entsprechend anbringen zu können, auch das Standing der Anästhesisten und die Akzeptanz der Anästhesisten zu stärken. Und da sehen wir uns sehr gefordert in den nächsten Jahren. Das werden wir gemeinsam tun mit Kommissionen, die wir gegründet haben. Wir haben eine Kommission Wellbeing jetzt seit wenigen Jahren am Start, wo wir uns wirklich in diesem Gesamtkontext Wellbeing mal um den Anästhesisten und dessen oder deren Wohlfühlen als Anästhesist im Berufskontext kümmern werden und kümmern müssen. Und das geht wirklich von Stärkung von Führungskräften über Arbeitszeitgesetz bis zum Angehen des Themas Fatigue. Das geht wirklich darum, sind die Bedingungen für unsere Anästhesisten wirklich so, dass wir sicher arbeiten können, aber dass wir auch zufrieden arbeiten können. Und das gilt sowohl für die Klinik, aber auch für die Niedergelassenen. Wir haben eine Kommission der niedergelassenen Anästhesisten. Auch dort kümmern wir uns wirklich gemeinsam mit der Kommission und deren Sprechern um das Thema, wie gehen Praxisverträge, was sollte ich und was muss ich mit meinem operativen Kollegen verhandeln. Ich denke, da ist etwas doch, was ausschließlich der Berufsverband tun muss und was er auch tun wird und was wir in die Breite bringen müssen und dort auch mit den Landesvorsitzenden vor Ort, mit den Sprechern in den Kliniken vor Ort für die nächsten Jahre angehen, weil es wird so sein, dass wir gerade jetzt mit den politischen Tendenzen eines, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, Querschnittfaches Anästhesie, was wir definitiv verhindern wollen, da müssen wir dem Berufsverband und uns Anästhesisten eine Stimme geben. Und das ist unsere klare Aufgabe und die nehmen wir auch an und da werden wir auch in die Front gehen.
Jetzt ist es ja so, dass BDA und DGAI sich nicht nur ausschließlich an Fachpersonal richten. Es gibt sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, die sie machen. Was verbirgt sich denn hinter so Kampagnen wie Zurück ins Leben oder Anästhesisten im Netz?
Ja, also die Beispiele, die Sie gerade aufgreifen, Zurück ins Leben, das ist eine Kampagne, die der breiten Öffentlichkeit eine klare Vorstellung davon geben möchte, was Intensivmedizin leisten kann. Häufig ist so die erste Assoziation Apparatemedizin und man empfindet das vielleicht sogar oft als Bedrohung. Und unser Anliegen ist deutlich zu machen, dass das ja aufwendige Technik ist, die wir in diesem Umfeld unbedingt brauchen und einsetzen, aber dass das dann ganz häufig die wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass jemand nach einer schweren Erkrankung, nach einer großen ausgedehnten Operation, nach einem Unfall tatsächlich auch wieder lebens- und arbeitsfähig wird und dadurch in der breiten Bevölkerung eben die Bereitschaft auch dahinter, die Menschen zu sehen, die diese Leistung erbringen und auch die Akzeptanz in der Situation, wenn man denn als Angehöriger oder selbst als Patient damit konfrontiert wird, zu erhöhen. Und da braucht es einfach auch Medienarbeit, um das zu ermöglichen. Das geht natürlich nicht nur in der akuten Situation, wo man selber Betroffener ist, sondern eben am besten in einem Zeitfenster, wo man sich zunächst mal aus der Distanz damit befassen kann. Und das ist das Ziel der Aktion Zurück ins Leben. Und die Plattform Anästhesisten im Netz soll Laien eine Möglichkeit geben, besser zu verstehen, wie vielfältig die Aufgaben von Anästhesiologinnen sind in den unterschiedlichen Bereichen Anästhesie, Intensiv, Notfall, Schmerz und, das hat gerade die DGAI in den letzten Jahren auch nochmal betont, nicht nur in der Struktur ihrer Kongresse, sondern jetzt tatsächlich auch in der Verfasstheit unserer Organisation. Wir haben unsere Satzung geändert, auch im Bereich der Palliativmedizin, wo die DGAI jetzt für jede dieser einzelnen Fachbereiche eine eigenständige Sektion gebildet hat, die auch mit einer Stimme im Präsidium vertreten ist, um sowohl nach außen als auch nach innen die Sichtbarkeit der ganzen Breite unseres Faches deutlicher zu machen. Und damit eben auch, Frau Professorin Beck hat das vorhin mehrfach angesprochen, gerade auch gegenüber politischen Entscheidungsträgern in Phasen einer Weichenstellung als Ansprechpartner noch deutlicher, sichtbarer zu sein, noch besser gehört zu werden.
Ich finde es einen ganz spannenden Aspekt, denn ich glaube, wir selber wissen ja, was wir tun, deswegen hinterfragen wir das gar nicht so sehr und es ist einem oftmals gar nicht klar, wie groß dann doch das Informationsdefizit teilweise ist, bis man dann wieder die Frage bekommt vom Patienten, ob man denn rausgeht, wenn sie schlafen oder ob man dabei ist. Ne? Die haben wir alle schon gehört. Und dass sich wirklich beide Institutionen, BDA und DGAI, da so engagieren, finde ich einen ganz, ganz wichtigen, aber auch ganz spannenden Aspekt.
Ich würde es gerne noch ergänzen, weil in Umfragen, die wir in Kliniken verschiedener Größe getan haben, ist es wirklich wichtig, uns nach außen als die Ärztin oder der Arzt zu definieren. Weil dieses Berufsbild Arzt für Anästhesie oder Anästhesiologie ist wirklich in der Öffentlichkeit leider immer noch nicht angekommen. Und wer ist der Notarzt, der zu einem nach Hause kommt? Wer ist der Arzt, der das Anästhesie-Vorgespräch macht, die Prämedikation? Wir empfinden das immer wieder, dass wir uns als Arzt so in dieser Sparte noch nicht in die Wahrnehmung aller unserer Patienten hervorgekämpft haben. Und das ist etwas, wofür wir jetzt in der Öffentlichkeit werben. Wir sind Ärzte für Anästhesiologie und wir sind Ärztinnen. Und das müssen wir vertreten und das müssen wir bei unserem Patienten auch wachrütteln. Und dann, denke ich, werden wir auch das Verständnis für unser Berufsbild wirklich erhalten, was wir in dieser ganzen Breite mit dieser hohen Kompetenz auch jeden Tag abliefern. Und ich freue mich sehr, dass wir da so viele Klicks haben, gerade für Anästhesisten im Netz. Das ist etwas, was wirklich sehr häufig in der Öffentlichkeit abgerufen wird. Und dort können wir große Aufklärungsarbeit leisten. Und das wird unser Medium werden für die Zukunft. Und sicherlich sind einzelne attraktive Projekte auch noch wirklich wichtig, aber es ist eine leicht zugängliche, eine wirklich gute Plattform, wo die Patienten einfach abfragen können, gar nicht, was macht der Anästhesist, aber Dinge, die selbstverständlich sind für uns Anästhesisten, dann eben auch als Ärzte zu promoten oder zu bewerben.
Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Der Stand ist der 27. März und da war es so, dass der BDA über 20.157 Mitglieder verfügt und die DGAI über 14.708. Wenn man Doppelmitgliedschaften abzieht, sind gemeinsam 27.636 Ärzte durch BDA und DGAI vertreten und der Anteil der Niedergelassenen liegt bei 6%, nämlich 1.658. Vielleicht müssen wir kurz über ein paar Unterschiede in den Mitgliedschaften sprechen. Frau Professor Beck, wer kann denn Mitglied im BDA werden?
Jeder, der gerne Anästhesist werden möchte in seiner Zukunft. Wir haben unsere Plattform sowohl für die Ärzte in Weiterbildung geöffnet, als auch für Fachärzte. Wir bieten Mitgliedschaften an für Kolleginnen und Kollegen, die dem Fach Anästhesie zugetan sind und letztendlich dafür auch eine große Menge von Leistungen erwarten dürfen und Mitgliedschaft im BDA und damit gerne auch mal unsere Homepage besuchen, durch den Mitgliedsbeitrag erkauft oder schafft man sich die Möglichkeit, sehr, sehr viele Leistungen auch von uns zu bekommen, für die man letztendlich auf dem freien Markt auch sehr viel Geld bezahlen würde. Und das sind einfach die Beratungen, das sind die Rechtshaftpflichtberatungen, das sind Beratungen für Verträge. Also rein wirklich dieser Sicherheitsaspekt für die Arbeit des Anästhesisten, das kauft man sich mit ein. Aber jeder, der sich auch nur mit dem Gedanken trägt, Anästhesist werden zu wollen, kann Mitglied in unserem Berufsverband werden.
Das heißt aber, ist die Approbation Voraussetzung für die Mitgliedschaft?
Ja.
Okay. Herr Professor Pannen, die Mitgliedschaftsordnung der DGAI ist etwas weiter gefasst. Wem steht da die Mitgliedschaft offen?
Ja, in der Tat. Das ist gemäß den Aufgaben, die wir eingangs ja versucht haben zu skizzieren, eine wesentlich größere Gruppe. Und zwar zunächst mal innerhalb der Ärzteschaft auch schon, denn bei uns ist auch schon möglich, als Studentin oder Student, der sich für unser Fachgebiet interessiert, Mitglied zu werden. Und ja, wir haben jetzt auch ganz aktuell den Kreis nochmal deutlich erweitert. Zum einen können in Zukunft auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Themen im Umfeld unseres Fachgebietes befassen, ohne selber Medizin studiert zu haben oder als Ärztin oder Arzt noch tätig zu sein, ebenfalls eine Vollmitgliedschaft erwerben und sind dann auch in Zukunft mit einem Sprecher oder einer Sprecherin im Präsidium vertreten. Und das ist mir wirklich auch ein ganz ernsthaftes Anliegen. Wir sind ja im Alltag wirklich als Teamplayer auch immer multiprofessionell unterwegs. Und ich finde, es gibt wenig Fachgebiete, wo das so ausgeprägt ist wie bei uns. Wenn wir nicht auch mit anderen Professionen eng und interdisziplinär konstruktiv zusammenarbeiten, dann können wir unsere Aufgaben eigentlich gar nicht erledigen. Und das haben wir auch versucht, jetzt nochmal neu zu fassen. Und in Zukunft können auch alle in Gesundheitsfachberufen Tätige, also nicht nur Pflegende oder Fachpflegende, sondern auch Rettungssanitäter, MFAs, wenn sie Interesse haben, eine Vollmitgliedschaft in der DGAI erwerben. Und auch die haben als Gesundheitsfachberufe eine Stimme im Präsidium. Und wenn wir gerade nochmal auf das Thema Empfehlungen und Leitlinien zurückkommen, dann war es uns einfach wichtig, in Zukunft diese Sichtweise der anderen Professionen, mit denen wir im Alltag die Patientinnen gemeinsam versorgen, auch schon in dem Prozess der Entwicklung von Empfehlungen ganz anders mit einzubeziehen und ihnen auch da mehr Einfluss nach innen auf die Gestaltung solcher Empfehlungen zu geben, aber auch nochmal mehr Sichtbarkeit nach außen zu erzeugen, dass wir diese Aufgaben nur im Team gemeinsam aus verschiedenen Professionen, in denen wir unsere Kompetenz am Patienten, an der Patientin zusammenbringen, gut lösen können. Und insofern ist das in der Tat eine wesentlich größere, breitere Gruppe, aber das spiegelt eben die andere, etwas andere Aufgabenstellung in dem Bereich wider.
Frage an Sie beide. Ich habe so ein kleines Rechenspiel gemacht mit den Zahlen, die ich eingangs genannt habe. Da kommt dann dabei raus, dass etwas mehr als 7000 Ärzte Mitglieder beider Gesellschaften sind, von BDA und DGAI. Gibt es eine Erklärung dafür, warum die Zahl nicht noch wesentlich höher ist?
Ja, vielleicht müssen wir uns da in die eigene Nase fassen, dass wir doch noch nicht genug Werbung machen, beziehungsweise dass wir noch nicht gut genug sind. Und jeder sagt, ich rede jetzt für den ausschließlich Berufsverband, ohne den Berufsverband möchte ich meinen Beruf nicht ausführen. Das ist das auch, was ich am Eingang schon sagte. Wir haben noch sicherlich Luft nach oben, uns zu verbessern, unsere Aufgaben noch mehr in die Breite zu tragen, unsere wirklichen Kompetenzen des Verbandes, die werden noch nicht so ganz von jedem Anästhesisten mitgenommen. Und das habe ich mir ganz persönlich auch als Aufgabe gestellt, dass wir doch noch transparenter und nahbarer werden müssen. Und im Prinzip müsste eigentlich jeder Anästhesist, jede Anästhesistin im Berufsverband Mitglied sein. Denn in einer Lebensphase von vielleicht 40 Berufsjahren, die wir insgesamt haben, kommt jeder von uns in Grenzsituationen, an denen man vielleicht Beratung braucht, an denen man eine Community braucht, in dem man Kolleginnen und Kollegen fragen muss. Und wir werden auch nur in der Politik erfolgreich sein, wenn wir als starker Verband zusammenstehen, wenn wir wirklich eine Hausmacht sind von extrem vielen Mitarbeitern, wenn wir nicht nur oder Mitgliedern, wenn wir nicht nur für, sondern eben auch mit den Mitgliedern als großer Verband dastehen. Und ich würde sagen, jede Anästhesistin, jeder Anästhesist sollte Mitglied im Berufsverband sein.
Ja, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen so eine Ehrensache, ne? Also ich weiß nur bei mir damals, als ich angefangen habe, da kam dann natürlich auch irgendwann ein älterer Kollege und sagte, Mensch, bist du schon Mitglied in der DGAI? Und dann habe ich gesagt, nee, bisher nicht. Ja, musst du machen. Und dann macht man das natürlich. Trotzdem habe ich mich gefragt, ja, wie motiviert man denn jetzt junge Kolleginnen und Kollegen einfach so Mitgliedschaften abzuschließen?
Frau Professorin Beck hat das ja schon angesprochen, dass das in der Tat auch etwas damit hat, inwieweit wir unser Angebot auch weiterentwickeln, und zwar besonders für diejenigen, die gerade in dieses Fachgebiet eintreten. Und auf Seiten der DGAI gibt es eigentlich zwei verschiedene Ansätze, wie wir versuchen, da ein Angebot zu machen. Zum einen gibt es den wissenschaftlichen Arbeitskreis wissenschaftlicher Nachwuchs, der sich ganz gezielt an diejenigen richtet, die auch sich wissenschaftlich in unserem Fachgebiet engagieren wollen. Und das hat sich über die letzten Jahre eigentlich hervorragend entwickelt. Das ist zu einer Plattform geworden, über die zum einen Austausch, auch im Sinne von der Entwicklung neuer Kooperationsmöglichkeiten über einzelne Standorte hinweg, sich ergeben. Aber ich beobachte das auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus meiner eigenen Klinik. Das führt bis hin zu persönlichen Freundschaften, wo man auch seinen gemeinsamen wissenschaftlichen Weg dadurch besser ausrichten kann, weil man Tipps und Ideen von anderen bekommt, die sich auf den gleichen Weg gemacht haben. Und es gibt auch die junge DGAI, wo wir gerade dabei sind, eine Beteiligung eigentlich in all unseren Gremien auch mit ein, zwei Delegierten aus diesem Kreis zusätzlich zu ermöglichen, um von Anfang an auch eine Beteiligung in der Breite dieser Aufgaben zu erzeugen. Aber ehrlicherweise, das braucht auch noch mehr Aufmerksamkeit und wahrscheinlich in Teilen auch nochmal andere Formen, um darauf aufmerksam zu machen. Insofern ist vielleicht der Ansatz, das hier in Podcast-Form einmal zu versuchen, gar nicht so schlecht. Vielen Dank dafür an der Stelle.
Ja, Frau Professor Beck, wir haben jetzt gerade was von WAKWIN und der jungen DGAI gehört. Der BDA hat so etwas Ähnliches, den Young BDA. Was verbirgt sich dahinter? Was ist da der Schwerpunkt?
Genau, das war jetzt das nächste Thema für mich auch. Der junge BDA oder BDA ist ja schon ein bisschen tradiert, hat schon einige Jahre auch zu verzeichnen und ich glaube relativ erfolgreich zu verzeichnen, weil es gelingt uns doch immer wieder zu diesen Assistentensprechertagen fast 80, 100 Assistentensprecher aus deutschen Kliniken mal in einen Raum zu haben und deren Sorgen und deren Nöte zu hören. Und ich denke, es ist wichtig, den Berufsverband nicht nur, weil man Fragen hat zu seinem Dienstvertrag oder weil man irgendwann später in Gehaltsverhandlungen eintreten möchte, beizutreten, sondern wirklich auch zu realisieren, dass wir uns politisch vielleicht auch in einer diskreten Wende gerade befinden, dass wir darum kämpfen müssen, dass das Standing der Anästhesisten eben nicht selbstverständlich ist und dass wir für unsere täglichen Arbeitsbedingungen kämpfen müssen und dass jeder eingeladen ist, da mitzumachen und zwar von jung an. Und zum Glück sind unsere jungen Kollegen im BDA da ja auch sehr offen und diskutieren da auch frei heraus und fordern uns natürlich als Präsidium, das Ganze dann auch mitzunehmen und umzusetzen. Und wir hören unsere jungen BDA-Mitglieder eigentlich mittlerweile auch auf Kongressen. Sie haben dort eine eigene Sitzung, können dort ihre eigenen Kommissionen auch ausrichten, aber auch bis zum Präsidium sind die Kollegen des Young BDA als Sprecher vertreten. Und es ist uns enorm wichtig, dass wir A, nicht nur Werbung machen, Anästhesist zu werden und sagen, es ist wirklich der tollste Job in dem Fachgebiet Medizin, sondern dass wir sie auch ernst nehmen und dass wir die Sorgen teilen und nicht als Generation Z in irgendeiner Weise abkanzeln, sondern einfach sagen, das sind Bedingungen, die wir heute für euch erkämpfen müssen. Und das verwende ich bewusst, das Wort erkämpfen, weil wir müssen über gute Arbeitsbedingungen reden und kämpfen und wir müssen dafür kämpfen. Und da freuen wir uns, dass wir gerade im Young BDA viele junge Kollegen haben, die ihren Mund aufmachen, die mit ihren Chefs sprechen, die mit ihren Klinikdirektoren sprechen. Und das ist so wichtig. Also für uns ist das wirklich extrem wichtig, Young BDA zu hören, aber auch mit dem Young BDA weiterzuarbeiten, weil die Zeiten ändern sich und wir wollen mitgehen und wir wollen attraktiv sein für unser Fach, für die jungen Leute.
Vielleicht kann ich an der Stelle gleich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir haben eine der nächsten Podcast-Folgen schon in Planung, wo es genau um den anästhesiologischen Nachwuchs geht und auch nochmal ganz konkret mit dem Fokus auf die ganze Arbeit, die sowohl DGI als auch BDA da leisten. Denn wie Sie sagen, da muss man natürlich rein investieren, um unser Fach attraktiv zu halten, nicht zu machen, weil es ist sehr attraktiv, aber um es attraktiv zu halten und das auch in die Welt zu tragen. Vielleicht noch ein bisschen Werbung zum Schluss. Wenn wir über Geld sprechen, die Mitgliedschaftsgebühren sind ja wirklich sehr, sehr moderat für Assistenzärztinnen und Ärzte. Beim BDA 90 Euro, die DGI mit 70 Euro. Später als Facharzt, da verdient man ein bisschen mehr, da kann man sich das auch leisten, 135 bzw. 140 Euro. Glauben Sie trotzdem, dass diese Beträge einen Hindernisgrund darstellen können für den einen oder anderen?
Also ich glaube das nicht, weil so schlecht, wie Sie selber sagen, sind die Gehälter auch vom ersten Jahr an nicht, dass man sich nicht das leisten kann, denn man bekommt wirklich eine Unmenge von Dingen zurück, die man im freien Markt, in der freien Wirtschaft bei einem Anwalt, den man sich nehmen würde, doch wirklich mit deutlich mehr Geld erkaufen müsste. Aber es geht eben wirklich auch um die Community. Und ich denke, es sind eben diese vielen Kommissionen und es sind diese vielen letztendlich auch Beratungen, Versicherungen, solche Dinge, die man für wenig Geld bekommen kann. Und ich glaube wirklich, dass wir aufwachen müssen. Es ist 2023, wir müssen aufwachen und vieles haben wir ja schon gesagt, was Kolleginnen und Kollegen dazu motivieren sollte, dem Berufsverband und oder der DGAI beizutreten, weil es geht um uns, es geht um unseren Beruf, es geht um das, wofür wir uns entschieden haben, viele Jahre zu tun, es geht um unsere Patienten. Und wenn wir uns identifizieren mit dieser Community, dann bin ich mir ganz sicher, sind diese Gelder, die Sie gerade erwähnt haben, definitiv nicht zu hoch, weil es geht darum, unsere Kollegen davon zu überzeugen, dieses Angebot, dieses breite Angebot eben wirklich auch zu nutzen. Und das ist Aufgabe der Präsidien, das ist Aufgabe der Vorstände, das ist Aufgabe der Landesvorsitzenden. Und meine Meinung ist, dass es nicht zu viel ist.
Ich glaube auch, dass es nicht der Betrag an sich ist, sondern vielmehr die mangelnde Kenntnis darüber, was für ein Gegenwert dahinter liegt. Also jetzt zum Beispiel auch für die Mitgliedschaft in der DGAI, ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst, dass damit auch direkt eine assoziierte Mitgliedschaft in der ESAIC verbunden ist. Auch mit unmittelbarem Online-Zugriff auf die Publikationen EJA, Current Opinions in Critical Care, Anesthesiology, auch das, wenn man sich das als Einzelpaket leisten wollte, ist das ein Vielfaches dessen, was man über die Mitgliedschaft in der DGAI dann auch gleichzeitig mitbekommt. Sodass ich glaube, jetzt auch so als Aufgabe an uns, wir müssen das noch transparenter machen, was in diesem Paket tatsächlich enthalten ist. Ich glaube, der Betrag an sich ist leistbar für jemanden, der in diesem Beruf tätig ist.
Dürfen wir bald mit einer Kombi-Mitgliedschaft rechnen?
Also ich würde sagen, die Idee nehmen wir mal mit. Wir sind ja beide erst relativ frisch in diesen Ämtern. Wir nehmen das mal als Anregung mit.
Ja, es geht ja nicht um diesen Kombibetrag, den man dann vielleicht additiv zusammen macht. Es geht einfach darum, dass man sich für sein Fach engagiert und ob man das jetzt in zwei, weil wir sind ja schon, wir haben ja schon, wie wir herausgearbeitet sind, neben vielen Gemeinsamkeiten, aber schon unsere Schwerpunkte, die wir auch in irgendeiner Weise vertreten. Und ich glaube, unsere Kolleginnen und Kollegen sind so mündig, dass sie einfach entscheiden können, was möchte ich tun. Im Idealfall tun sie beides. Dann haben wir, Herr Pannen und ich, gut gearbeitet und mit unseren Teams das Ganze gut hingekriegt. Im Nicht-Idealfall entscheiden sie sich für eins und im noch schlechteren Fall für gar keins. Aber ich glaube, das Kombi-Ticket wird das Ganze nicht lösen, sondern ich denke, wir haben schon unsere Aufgaben, wir haben schon unsere individuellen Aufgaben. Das haben wir ja jetzt, glaube ich, hier gut rausgearbeitet. Aber es geht wirklich darum, zu überzeugen und up-to-date zu sein, was unsere Präsidienarbeit betrifft, sowohl für die Wissenschaft als auch für die Politik, als auch ja, mit anderen Kollegen, mit anderen Fachverbänden zusammen. Und das wird das Kombi-Ticket am Ende alleine wahrscheinlich nicht lösen.
Also kein 9-Euro-Ticket für die Anästhesiologie, aber das brauchen wir auch wirklich nicht. Wie gesagt, die Beiträge sind sehr überschaubar. Und ja, ich glaube, wir können an dieser Stelle wirklich nur alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie es nicht schon sind, ermutigen, sich die Webseite nochmal anzuschauen. Die Links kommen natürlich in die Shownotes dazu und einfach schnell die Mitgliedschaft abzuschließen. An dieser Stelle von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide für Ihre Zeit, für das Interview und natürlich für die ganze Arbeit, die Sie leisten für uns als Anästhesistinnen und Anästhesisten. Ich glaube, wenn man sich das alles so anhört und Revue passieren lässt, wird einem erstmal bewusst, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viele verschiedene Felder beackert werden von BDA und DGAI. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank und viel weitere ja, Kraft und Motivation für diese Tätigkeit. Wir sind am Ende der Show, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bald kommt die nächste Folge. Wie gesagt, nochmal hier der Aufruf. Werden Sie Mitglied bei BDA und DGAI. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank.
Dankeschön. Ja. Tschüss.
Sie hörten Heinz Talk, den Interview-Podcast der Klinik für Anästhesiologie des Universitätsklinikums Heidelberg. Für weitere Informationen zum Podcast oder zu unserer Abteilung besuchen Sie uns unter www.ukhd.de/Anästhesie mit AE. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.